Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und heute ist das Thema unserer Podcast-Folge erfolgreich publizieren. Und dabei wollen wir eine kleine Einführung in das Thema geben. Welche Arten von Publikationen gibt es vielleicht? Was versteckt sich hinter bestimmten Begriffen? Impact Factor, Peer Review. Wie wichtig ist eine Autorenstelle? Und wir wollen hier jungen Kardiologinnen und Kardiologen ein paar Tipps an die Hand geben, wie man erfolgreich publiziert und was für Stolpersteine einem in den Weg gelegt werden können, damit man diesen langen und manchmal steinigen Weg bis zur erfolgreichen Publikation dann auch meistern kann. Und ich freue mich sehr, über diese Themen mit Professor Joachim Ehrlich sprechen zu dürfen. Er ist Chefarzt der Medizinischen Klinik 1 am St. Josefs-Spital in Wiesbaden. Und er hat selbst über 100 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Ich glaube, das reicht, um uns hier gute Tipps mitgeben zu können. Joachim, ich freue mich sehr, dass du hier bist heute.
Ja, vielen Dank, David. Ich war ja so ein bisschen überrascht, dass du mich für diesen Podcast eingeladen hattest, weil ich ja nun mal nicht mehr in der aktiven akademischen Welt sozusagen in der Uni tätig bin. Dann ist natürlich auch immer der Erfolg einer Publikation relativ im Auge des Betrachters. Aber herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein kann.
Du hast beachtlich publiziert und da hat sich vielleicht in den letzten Jahren auch gar nicht so viel dran geändert, wie man da zum Erfolg kommt. Auch wenn wir vielleicht auch darüber sprechen können, wie das vor ein paar Jahren noch war und wie es heute vielleicht weitergeht mit der Publikationslandschaft. Aber vielleicht können wir nochmal vorne anfangen. Kannst du dich noch an deine erste Publikation erinnern, was das war und wie das kam?
Die erste Publikation, die ich selber gemacht habe, als damals noch Arzt im Praktikum, klar kann ich mich daran erinnern, die war mit einem sehr quälenden Instrument, wurde die durchgeführt mit dem sogenannten P-Wellen-Signalmittelungs-EKG. Das ist ja bei der wissenschaftlichen Arbeit immer mal wieder so, es gibt Sachen, die kommen so in Wellen. Wenn man jetzt zum Beispiel dann mal wieder guckt, da gibt es dann Studien, dass die P-Wellen bei Patienten, die kardiovertiert werden, vor Flimmerrezidive kriegen zum Beispiel, dass die länger sind, dass dann signalgemittelte EKGs das zeigen können. Das haben wir damals vor 20 Jahren schon publiziert, 25, und das haben andere Leute schon vor uns wiederum vor 50 Jahren publiziert. Also so kommen wissenschaftliche Sachen immer wieder in Wellen. Und das war meine erste Arbeit, dass ich dieses EKG eben zur Verfügung gestellt bekommen hatte in der Arbeitsgruppe von Professor Hohenloser in der Uniklinik in Frankfurt und damit dann mit zwei Doktorandinnen durch die Gegend zog und zu verschiedenen Fragestellungen, wie halt eben nach Kardioversion oder Normwerte erstellen oder Altersabhängigkeiten und so weiter Untersuchungen anstellte.
Ich will nicht auf deiner ersten Publikation so rumhacken, nicht, dass du das jetzt denkst, aber ja. Das ist ja schon was Besonderes, oder? Diese allererste, an die erinnert man sich wahrscheinlich immer gut und die ist ja meistens auch mit besonders viel Mühe verbunden, bevor man dann irgendwann in die Routine geht und die können wir ja auch gleich nochmal diskutieren.
Ja, das war mir schon eigentlich auch so ein bisschen Mittel zum Zweck. Ja, wir waren tatsächlich in der Uniklinik Frankfurt eine wissenschaftlich äußerst aktive Gruppe. Das waren der Professor Zeyer und Professor Hohenloser, beide sehr, sehr starke, wissenschaftlich orientierte Kardiologen. Und damals gab es noch beim American Heart, also AHA-Kongress, eine 10 Publikationsregel, so pro Autor. Jeder durfte nur maximal auf 10 Abstracts stehen, mehr durfte er nicht. Also die ganze Abteilung war heiß drauf, möglichst die besten Abstracts zu haben, dass die Chefs gesagt haben, okay, auf deins gehe ich. Und da hatten wir also in der ganzen Abteilung ganz stark auf die Kongresse ausgerichtetes Prozedere mit einem ganz starken akademischen Spirit. Wir hatten immer Rehearsals. Das ging zum Teil tagelang, abendelang, fing dann um 16 Uhr an, ging bis 22 Uhr, 3 Tage hintereinander. Alle Leute mussten ihre Abstracts vortragen und am Ende suchten die Chefs also aus, auf welchem Abstract die standen. Und dann waren wir natürlich alle sehr motiviert, möglichst gute Projekte vorzuzeigen. Das war so ein bisschen der Weg, wo diese P-Wellen-Signalmittelung dann, das war mir schon klar, dass das nur ein Mittel sozusagen Passagier ist, um irgendwas zu produzieren. Und dass das dabei nicht bleiben konnte, das war schon klar.
Und das war ja jetzt die erste. Es folgten weitere offensichtlich. Welche Publikation bedeutet dir denn davon am meisten? Kannst du das sagen? Gibt es da eine?
Das ist tatsächlich eine Publikation, die ich in einem Aufenthalt in Montreal in einem Forschungslabor bei Stanley Natel, der immer noch aktiv ist, war jetzt auch mittlerweile 70 Jahre alt und natürlich alles deutlich weniger krass betreibt, wie er es damals betrieben hat. Aber das war ein wirklich extrem floride forschendes Labor, wo zum Teil 25, 30 Fellows gleichzeitig in diesem Labor von ihm mit individuellen Projekten bearbeitet wurden. Und da bin ich hin, um Grundlagenforschung zu machen. Ich hatte eine Doktorarbeit 96 bei Hohenlohe angefangen. Da ging es um Vorhofflimmern, Rhythmus versus Frequenzkontrolle. Das ist die PIAF-Studie. Das ist eine der Studien, die Cook und Hohenlohe zusammen gemacht hatten. Da war ich nicht Co-Autor, das ist im Lancet gelandet. Dafür habe ich nur ein paar Kardiversionen betreut. Wir haben damals ambulant kardivertiert. Das war meine Doktorarbeit. Und ich war dann auch bei Brahma Singh in Los Angeles. Der Mann hatte damals mit Vaughan Williams die Antiarrhythmika klassifiziert. Und bei dem kam ich auf den Trichter, ich muss unbedingt Grundlagenforschung machen. Und habe das völlig naiv gar nicht wahrgenommen, was das wirklich für riesige Implikationen hat. Ich will Aktionspotenziale messen und ich will Antiarrhythmika und Mechanismen erforschen. Und dann bin ich in Montreal in diesem Labor gelandet. Und das ist jetzt deine Frage zu dieser Publikation. Ja, da gibt es tatsächlich eine Publikation. Und das ist jetzt so ein bisschen mehr das, so wie du da drauf abzieltest gerade. Das ist eine Publikation, die wir hier in diesen Footnotes auch nachher noch verlinken werden, wo wir zu einer Zeit, als Michel Ezeguer gerade gezeigt hat, dass Pulmonalvenen feuern können, Publikation 99, ich bin 2001 nach Montreal gekommen, da haben wir angefangen, in Hundepulmonalvenen Zelleigenschaften zu analysieren, um festzustellen, woher diese Arrhythmogenizität der Pulmonalvenen kommt. Das ist ein Thema, das ist eigentlich bis heute nicht klar. Das ist einfach nicht zellulär erklärt, warum Pulmonalvenen das können und andere Teile vom Vorhof eben nicht so sehr. Ja. Und diese Publikation, das ist wirklich etwas, da habe ich unglaublich viel Herzblut reingesteckt, wahnsinnig viel Arbeit. Das war genau so. Ich war jung, ich musste die Techniken erstmal alle lernen und so weiter. Und ein Riesenprojekt, Stan, ein enorm strenger Mentor, der mir keinen Shortcut sozusagen ermöglicht hat. Da gab es keine Möglichkeit, das Projekt zu beenden, bevor es fertig war, so ungefähr. Ich habe da über ein Jahr dran gearbeitet, wirklich Tag und Nacht, Ostern, Weihnachten, wie auch immer. Ich war ja in Kanada, ne, total sozial depriviert, alleine mit irgendwie den Labor-Heinis. Und ja, es ist so, ne? Und dann kommst du auf keine anderen Gedanken, als du willst endlich das Ding fertig haben. Und natürlich wollten wir das in dem damals für mich erreichbarsten und angesehensten Journal Circulation publizieren. Und dann haben wir dieses Paper fertig und das ist wirklich ein super Ding geworden. Und während wir das Paper draften, publiziert Xi'an Chen aus Taipei ein Paper, was einen ähnlichen Ansatz hatte, komplett andere Ergebnisse, für unseren wissenschaftlichen Standard völlig nicht nachvollziehbar, was er da gemacht hat, auch in Hunden, und hat uns sozusagen die Priorität geklaut. Mit einem Paper, was sozusagen von der wissenschaftlichen Qualität, von dem wissenschaftlichen Standard deutlich geringer anzusiedeln war, aber es war halt eine sexy Geschichte und die hat er sehr smart an Circulation verkauft und damit waren wir hinten runter. Ja. Das zum Thema erfolgreich publizieren, ja, das ist so ein bisschen mein Aufhänger. Wir haben das dann im Journal of Physiology publiziert. Das Journal of Physiology ist ein absolut knallhartes Physiologen-Journal, wo wirklich Leute drin sitzen, die jede Natriumkonzentration in irgendeiner zellulären Lösung nachfragen. Und da haben wir das reingekriegt. Das war eine super Leistung. Das ist ein super Paper nach wie vor. Das ist auch zitiert worden, aber bei weitem nicht so wie das von Xi'an Chen. Und bei weitem hat es leider nicht den Impact gehabt, den wir uns davon erhofft hatten. Das ist halt dann die Frage, erfolgreich publizieren. Wie schaffe ich es auch, ein Manuskript eben so zu positionieren, dass es die Leute auch wahrnehmen und lesen? Ja.
Du sprichst jetzt direkt etwas an, was ich eigentlich erst später fragen wollte, aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Wir wollen natürlich das Ganze auch platzieren. Wir wollen es aber auch gelesen haben und am Ende auch zitiert haben. Und dann ist das Journal schon entscheidend für die Zielgruppe auch. Also Circulation wird sicherlich häufiger von Kardiologen gelesen als Journal of Physiology. Und diese wissenschaftliche Competition, die du da ansprichst. Da geht es natürlich auch darum, wer zeigt vielleicht als erstes oder wer submittet es als erstes, wenn man dann die Daten irgendwann dann mal fertig hat. Und Qualität braucht dann manchmal auch ein bisschen mehr Zeit oder noch die Breite, noch einen Versuch mehr. Dann brauchst du aber auch einen Monat mehr und bist dann einen Monat zu spät möglicherweise. Das sind ja dann fast taktische Überlegungen, wie jetzt in der Fußball-EM, wen wechsle ich wann ein?
Genau, genau.
Das kann man aber ja dann am Ende vielleicht auch als junger Autor, wie du es damals warst, gar nicht unbedingt überblicken und entscheiden, richtig?
Ja, das ist genau so. Und was noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist jemand wie Stanley Natel, der ist so durch und durch wirklich Wissenschaftler. Dem geht es am Ende um die pure Wissenschaft. Für mich, ich war ja primär Assistenzarzt in der Kardiologie. Für mich ging es ja darum, einen dicken Artikel in Circulation zu haben. Das ging ja so, ne? Das waren völlig andere Herangehensweisen. Und für ihn war das durchaus korrekt. Er fand, das adelte das Manuskript, dass wir das in Journal of Physiology unterbekommen konnten. Er sagte, das spricht für die Qualität, die wissenschaftliche Qualität. Das ist ein sehr erfolgreicher Artikel, sagt er. Das sind so ein paar Sachen. Du hattest es gerade gesagt, du wolltest vorneweg so ein paar technische Sachen besprechen. Vielleicht kann man das an dem Beispiel mal machen. Also damals, zu der Zeit, ja, das Journal of Physiology hatte einen Impact-Faktor von 7 und Circulation hatte einen Impact-Faktor von 40. Das waren natürlich Welten auseinander. Impact-Faktor ist eine Zählweise für die Häufigkeit der Zitierungen. Wie häufig wird ein Manuskript in einem gewissen Journal zitiert? Und das rechnet man immer über 2 Jahre zurück. Man kann also ein nicht abgeschlossenes Jahr, jetzt für 24 gibt es noch keine Impact-Faktoren. Man kann das für die letzten 2 Jahre rechnen. Wie viele Artikel wurden publiziert und wie viele wurden aus dem Journal zitiert? Das lässt sich mit komplexer Software nachzählen. Und je mehr sozusagen Artikel aus einem Journal zitiert werden, desto höher ist der Impact Factor. Also man teilt im Prinzip Zitate durch Anzahl der Artikel. Wenig Artikel in einem Journal, das ist immer das, was die Journals wollen. Die Journals wollen zum Beispiel oftmals keine Case Reports, weil die zählen als Artikel, haben aber ganz klassischerweise eine niedrige Zitierhäufigkeit. Die mögen die Leute gerne lesen. Das findet jeder spannend. Oh, das ist ja mal ein toller Case. Aber es wird niemals zitiert. Und das ruiniert dann sozusagen den Impact-Faktor. Deswegen nehmen die Journals immer nur eine ganz begrenzte Anzahl von Case-Reports, wenn überhaupt. Und das war nun eben das Journal of Physiology deutlich geringer. Das heißt Impact-Faktor 7. Das bedeutet also ein Artikel, der da drin publiziert wird, wird im Schnitt 7-mal zitiert in diesem Zeitraum. Und die Geschichte ist natürlich so, wenn wir junge, aufstrebende Kardiologen sehen, wollen die natürlich themenspezifisch Kardiologie publizieren, wollen natürlich im oberen Bereich ihres kardiologischen Spektrums publizieren, um das später für Habilitation zum Beispiel auch zu verwenden. Und dann ist natürlich sowas eher unglücklich für den Start. Ein zweiter Punkt, der da nochmal reinspielt, ist vielleicht auch nochmal etwas, das nennt sich H-Index. Das ist der Hirsch-Index. Stanley Natel hat einen H-Index von über 130. H-Index ist, wie viele Manuskripte hat man, die häufiger als die Zahl dieses Indexes, Indizes, zitiert werden. Also Stanley Natel hat 130 Papers, die über 130 Mal zitiert wurden. Und wenn man jetzt mal guckt, Joachim Ehrlich, der hat ja, als er aus der Uni raus ist, als Oberarzt aufgehört, wirklich kompetitiv da mitzumachen bei dem Ganzen, hat einen H-Index von 37. Ja. Das heißt, ich habe 37 Publikationen, die häufiger als 37 Mal zitiert wurden. Und
was auch schon ganz beachtlich ist.
Naja, gut, das ist für einen jungen akademischen Oberarzt, was man halt hat. Das hast du auch, David. Ja. Also Stanley Natel, damals halt eben auch die Sicht auf dieses Manuskript vor dem Hintergrund. Für den gibt es gar keine Notwendigkeit, einfach irgendwie Papers zu produzieren und mal sozusagen bekannt zu werden und seinen Namen irgendwo reinzudrücken, weil den kennt jeder. Stanley Natel hat damals jede Woche in Circress publiziert. Das war völlig irre. Das war eine Papiermaschine. Der war da auch Editor, der hat also unglaublich was geliefert. Und für so jemanden ist dann wirklich natürlich die Qualität der Arbeit, die in so einem Journal, etabliertes wissenschaftliches Journal, das zählt für den. Das ist eine ganz andere Perspektive als meine damals gewesen. Ja.
Ich will jetzt gar nicht deinen Technikfluss so unterbrechen. Wolltest du noch weitere technische Aspekte noch weiter aufzählen?
Ja, ich mache weiter. Also Peer Review hattest du vorhin gesagt. Ich habe mal für die Vorbereitung von diesem Podcast geguckt, was ich über die Jahre begutachtet habe in unterschiedlichen Journals. Und ich bin im Editorial Board, also Mitherausgeber Board von Heart Rhythm und vom Canadian Journal of Cardiology. Das Canadian Journal ist natürlich seit meiner Zeit damals, 2001 bis 2003, da bin ich natürlich sozusagen Wahlkanadier, ja, und Heart Rhythm ist eine Geschichte, das kam über den Douglas Sipes, der vielleicht auch vielen jungen Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr so bekannt ist. Doug Sipes war der Mann in der Elektrophysiologie, an dem ging nichts vorbei. Der hatte so eine Mentorenschaft für mich übernommen, hat mich dann da mal irgendwann in dieses Editorial Board berufen. Das heißt also, man kriegt da so ein bisschen mehr Einblick, was sozusagen Faktoren sind, die die Herausgeber, Publisher wirklich haben wollen. Also ich habe mal das hier aufgeschrieben. Ich habe fürs Canadian Journal of Cardiology bis heute 183 Manuskripte begutachtet, für Europace 117, European Heart Journal, das Mutterjournal sozusagen 157, Heart Rhythm 156, Cardiovascular Research 129, International Journal of Cardiology 123. Das sind jetzt mal die, die ich so ad hoc abgerufen hatte. Das ist Peer Review. Also wenn man einen Artikel losschickt, dann geht der ja in einen Begutachtungsprozess. Das ist eine Voraussetzung für wissenschaftliche Qualität, dass man sagt, der Ehrlich kann nicht einfach irgendwas zusammenschreiben und das losschicken. Der Dunker muss es mal durchlesen, ja, sonst kommt das nicht hier rein. Und dann kriegt man diese Manuskripte angeboten und dann spielen da ein paar Faktoren eine Rolle. Also es ist natürlich das eine, man will auch genauso, wie man ein gutes Paper schreiben will, will man einen guten Review abliefern. Das heißt, einfach nur reinzuschreiben, das Paper ist total scheiße und interessiert mich nicht, das ist kein guter Review. Andererseits, wenn man sagt, es ist ein exzeptionelles Paper, ich habe noch nie sowas Gutes gelesen, das würde ich schon eher akzeptieren. Wenn ich etwas zerreiße, dann sollte man dafür Gründe haben und dann muss man zum Beispiel sagen, das ist eigentlich ein Redo von irgendwas Früherem, weil hier siehe, Zitat X, Y und Z haben das auch schon publiziert und so weiter. Das ist also Peer Review. Meistens geht es zu mindestens zwei Gutachtern, manchmal drei. Es gibt auch Journals, zum Beispiel European Heart Journal. Das ist so hart umfochten, die schicken es einfach zu fünf Gutachtern. Und die ersten zwei, die zurückantworten, die machen dann den Sack zu sozusagen. Ja, und das ist Peer-Review-Verfahren, geht typischerweise zu Leuten, die die Herausgeber kennen, wo die wissen, dass die kompetent sind in dem Gebiet, dass die zügig antworten. Das ist immer wieder ein wichtiger Faktor, Turnaround-Time. Das heißt, die Gutachten müssen zügig ran, weil sich hinten ran der ganze Revisionsprozess natürlich immer auch sozusagen zieht. Und die Journals wollen natürlich eine kurze Zeit von Submission bis Acceptance und Publication haben. Das ist etwas, was das Journal attraktiv macht für die Wissenschaftler, um ihre Arbeiten einzureichen, wenn das schnell geht. Und wenn dann da so ein Schlumpf irgendwie zwei Monate für ein Gutachten braucht, für so ein Review, das ist nicht im Sinne des Journals. Deswegen ist diese Turnaround-Time essentiell und das monitoren die auch sehr, sehr eng. Das wäre Peer-Review. Was hast du noch für Themen?
Vielleicht müssen wir nochmal an den Anfang gehen. Also Peer-Review ist wichtig, weil es ja auch den Autoren betrifft. Das, worauf man sich da überhaupt einlässt, womit man rechnen muss und was dann irgendwann auch zurückkommt, dafür ist es ja da. Wenn wir nochmal an den Anfang gehen, dann war ja zu Anfang auch dein Wunsch und der Wunsch sicherlich vieler junger Kolleginnen und Kollegen, so, ich möchte gerne ein Paper schreiben. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das ist ja nicht, ich schreibe jetzt mal ein Paper, wir sind ja nicht Journalisten und schreiben einfach mal eine Geschichte in die Welt, sondern am Ende muss man sich ja auch für ein Thema entscheiden und erstmal das Thema bearbeiten und wenn man dann, so wie du, aufwendige Forschung betrieben hast, dann hast du irgendwann die Ergebnisse fertig und willst dann sagen, jetzt möchte ich es publizieren. Wenn wir da jetzt starten würden, was sind aus deiner Sicht diese Schritte, abgesehen von der Themenwahl, die, glaube ich, das Entscheidendste ist? Man kann nicht sagen, ich möchte gerne ein Paper schreiben, sondern man muss sagen, ich möchte irgendein Thema beforschen. Aber wenn man das Paper jetzt schreiben möchte am Ende, was sind dann die wichtigen Steps? Womit fängt man dann an? Womit hast du angefangen? Wie kommt man da rein? Weil am Ende muss es ja eine runde Sache werden und es sind sehr viele unterschiedliche Steps.
Das ist ganz richtig. Also um wirklich eine Sache erfolgreich zu publizieren, man kann nicht einfach irgendwas publizieren, sondern das muss eine gewisse Qualität in sich natürlich schon haben. Wir leiden ja eigentlich an einem hohen Maß an redundanten Manuskripten, die vielleicht auch wirklich sozusagen nur einen kleinen Wissenszuwachs, also wirklich so eine ganz, ganz bahnbrechende Arbeit gelingt einem ja nicht immer. Ja, man muss ja wirklich so sagen, also die meisten Arbeiten sind kleine, dann oftmals vom Studientyp her eher retrospektive oder beobachtende. Davon gibt es ja ganz furchtbar viele Arbeiten. Und das ist vielleicht auch das, womit man vielleicht nochmal eine Stufe vorher anfängt. Wenn man sagt, ich möchte was publizieren, dann muss man ja vorher ein Projekt angefangen haben. Und ich denke, was da ganz wichtig ist, ist, dass man in einer Arbeitsgruppe ist. Dass man eine Arbeitsgruppe hat, die eine Expertise hat, die ein Thema bearbeitet. Und was am Anfang einem wahnsinnig schwerfällt, ist erstmal sozusagen sich selber zu belesen, in das Thema reinzukommen, Wissen zu haben, was sind wirklich die Fragen, die im Moment beantwortet werden müssen. Wo ist der Stand der Wissenschaft? Wo sind die vorherigen Publikationen? Und zu dem Zeitpunkt, wo man so ein Manuskript schreibt, sollte man diesen Wissensstand eigentlich haben. Das heißt, man muss, während man irgendwas erarbeitet, schon immer mal wieder zwischendrin zu dem Thema lesen. Man muss sich eine Übersicht verschaffen, in anderen Artikeln mal Referenzen durchscreenen. Und wenn man das eine Weile macht in einem gewissen Themenbereich, dann kommt man immer wieder über dieselben Artikel. Dann kann man schon sagen, ach, das hat doch der 2018 beschrieben und das ist, ach, das zitiert er hier. Dann sieht man schon, wenn man den Text liest, ah, dann weiß ich schon, was für eine Referenzstelle das ist. Das ist, glaube ich, wirklich für eine gute Publikation essentiell, dass man einen guten Überblick hat, dass man in einer Arbeitsgruppe ist, die einen guten Überblick hat. Das sieht man immer wieder. Gute Arbeitsgruppen publizieren gute Arbeiten und haben auch gute Mentoren. Es ist nicht so, dass man als Anfänger, als junge Kardiologin, junger Kardiologe, auch wenn man noch so begeistert daran ist, dass man sofort einen großen Wurf hat und die Sache einfach selber regelt. Die meisten werden ja vorher schon mal eine Doktorarbeit gemacht haben und haben da schon mal eine Expertise, so ein bisschen, wie schreibe ich denn was zusammen? Oftmals sind Doktorarbeiten ja auch publiziert worden, dann hat man da schon mal ein Manuskript gesehen, man ist Co-Autorin oder Co-Autor auf einem Manuskript und dann hat man so ein bisschen was gesehen. Und dann fängt man, wenn man jetzt wirklich sein eigenes Projekt beschreibt und seine Resultate, man hat natürlich eine klinische Studie, man hat ein experimentelles Setup, experimentell geht natürlich in gewisser Weise die technische Beschreibung ein. Klinische Studie geht ja auch eine technische Beschreibung ein. Was ist mein Studiendesign? War das prospektiv randomisiert oder ist es eine retrospektive Aktendurchsicht? Das sind Unterschiede, die man natürlich dann beschreibt als erstes. Da fängt man an. Und was ich immer wieder ganz wichtig finde und was ich auch immer wieder sehe, wenn ich Manuskripte begutachte selber, ist, dass oftmals den Artikeln eine Stringenz fehlt. Die Artikel, die man so kriegt, sind zum Teil sehr schwammig. Das heißt also, es ist gar nicht primär mal definiert, was ist eigentlich der Knackpunkt? Was ist die Hypothese der Studie? Was ist der primäre Endpunkt?
Warum überhaupt?
Ja, genau. Wie ist es dazu gekommen? Was ist die Vorgeschichte? Genau, das sind so Sachen. Man braucht schon klare Beschreibungen in Artikeln von dem, was ist meine Rationale? Was ist mein Endpunkt? Und dann muss man das systematisch immer wieder auch in dem Artikel ansprechen. Ein wissenschaftlicher Artikel ist keine Prosa im Deutschaufsatz im Abitur, sondern das ist ein Text, der kann gerne etwas knapper sein. Man kann auch in den Sätzen die gleichen Fachbegriffe redundant wieder benutzen, weil wenn man einmal den Endpunkt so benennt und dann bringt man Ungenauigkeiten rein. Ne? Einmal sagt man Vorhofflimmern, einmal ist es eine atriale Rhythmusstörung und dann ist es Flimmern oder Flattern. Das sind schon drei verschiedene Sachen, die man sich da vorstellen kann und das hat dann keine entsprechende Stringenz. Das ist eigentlich so das, wie ich sagen würde, so startet man. Man startet, dass man die Methodik klar hat und dann startet man mit den Resultaten. Ich persönlich fange immer mit Abbildungen an. Ich versuche meine Ergebnisse in Abbildungen zu gießen und eigentlich möchte ich ein Manuskript so schreiben, dass man das Manuskript versteht, ohne den Text gelesen zu haben. Das finde ich ist immer eine Sache, wenn man sich von Bild zu Bild gehangelt hat. Die Bilder sind immer, finde ich, viel attraktiver als seitenweise in diesem zweispaltigen Journal-Format den Text zu lesen. Gucke ich mir die Bilder an, wenn die Bilder mir das erklären, was da gefunden wurde, dann wäre ich total zufrieden. Und das finde ich gut. Und dann schreibt man eine Legende zu dem Bild. Und dann kann man von da aus die Resultate ausrollen. Und dann kommt der Rest eigentlich mit dem Wissen hinten dran. Mit dem Wissen darum, warum man das gemacht hat, was man gefunden hat, wie man das in die aktuelle Wissenschaft halt eben einordnet. Das ist der typische Gang der Diskussion dann.
Ja.
So würde ich es machen, David.
Hast du ja auch.
So mache ich es immer wieder, ja, genau. Also.
Ich finde es gut, dass du mit der Figur anfängst, weil das für mich auch ein total zentraler Punkt in Manuskripten ist und ich das auch so einfordere. Wenn wir mit unserer Arbeitsgruppe irgendwas produzieren, sage ich immer, wir müssen mit dem, was wir aussagen wollen, starten. Und das ist am besten eine Figur. Da kriegt man natürlich nicht alles unter, aber das hilft, um die Stringenz, die du eingefordert hast, eben irgendwie sich selber vorzulegen. Man muss ja irgendwie wissen, worauf möchte ich am Ende hinaus? Und wenn man das schon weiß, dann ergibt sich der Rest von alleine eigentlich, weil man dann ja alles darauf ausrichten kann. Gibt ja manchmal so den Begriff der Schreibblockade. Wenn die auftritt, dann empfehle ich immer, dass man dann mit dem Methodenteil anfängt, weil der ist so klar. Man weiß ja ganz genau, was habe ich gemacht. Und dann kommt man einfach so in den Flow eines Schreibens und kann schon mal einfach auflisten, ich habe erst das analysiert und das und unter den Kriterien, das waren die Endpunkte. Das muss man sich ja nicht ausdenken, das muss man nur mal aufschreiben. Das ist ja alles vordefiniert, wenn man die Studie schon fertig hat.
Ja, genau. Und was ich dann immer wieder mir wünsche, ist, dass man darauf dann auch Bezug nimmt. Also idealerweise nimmt man in der Einleitung Bezug, warum man das gemacht hat, weil man diesen Endpunkt klären will, weil man da weiß, da gibt es eine Lücke. Und in der Diskussion auch wiederum. Ich finde das wichtig für die Lesbarkeit eines Manuskripts, dass die Diskussion fokussiert ist, möglicherweise mit einem Satz beginnt, wie dass die zentralen Ergebnisse dieses Projektes eben dies und das waren. Unsere Studie hat primär Hauptergebnis das gezeigt. Außerdem haben wir das gezeigt und dann fängt man an, das durchzudeklinieren. Und ich finde, das macht es leichter und man hat leider ganz oft die Manuskripte, die das nicht hergeben. Das ist eigentlich so kryptisch, was Leute zusammenschreiben, dass man sich wundert, dass sie das überhaupt auf der Journal-Homepage hochladen können. Und das ist schon echt verrückt manchmal. Und ist sicherlich kein Qualitätskriterium. Ist sicherlich was, was man nicht machen sollte. Man sollte das fokussiert und klar schreiben. Denke, dass das auch etwas ist, so wie du das auch in deiner Gruppe machst, David. Das ist dann letzten Endes die Aufgabe auch eines Mentors, Arbeitsgruppenleiters, die Dinger zu lesen. Und da habe ich auch natürlich schon unterschiedliche Erfahrungen auch selber gemacht. Es gibt Leute, die haben eigentlich nur Rechtschreibfehler korrigiert. Das ist dann irgendwie auch nicht so richtig zielführend. Also wer wirklich stark war, war eben der Stan oder auch der Andreas Zeyer. Der war wahnsinnig stark, wenn es darum ging, aus den Daten wirklich was rauszukristallisieren, ja, also sozusagen wirklich den Kern darzustellen. Also wenn Zeyer ein Manuskript revidiert hatte, dann macht man das auf und dann hat man das gar nicht wiedererkannt. Oder ganz früher war das ja bei uns noch so, das war alles handschriftlich korrigiert. Da kriegt man seitenweise mit blauer Tinte dann irgendwas drüber geschmiertes, was man dann abtippen muss. Und dann waren das komplett andere Manuskripte als die, die man eigentlich sozusagen seinem Oberarzt oder Chef da damals vorgelegt hatte. Und das, finde ich, ist auch nochmal was ganz Wichtiges wiederum beim erfolgreichen Publizieren. Also man kommt alleine nirgendwo hin. Und alle brauchen Input von Kollegen, von wem auch immer. Das ist immer so ein bisschen Schwarmintelligenz. Das ist ganz wichtig. Und das ist natürlich gerade, wenn der Gradient sehr groß ist, wenn man selber ein junger, unerfahrener Assistenzarzt ist und der andere ist ein langjährig erfahrener Ordinarius, dann sind die Gradienten ja groß. Dann kann man da sehr viel rausziehen und gewinnen.
Ja, die berühmten rot gefärbten Manuskripte, die man dann zurückkommt. Aber es ist ganz wichtig, was du sagst, das darf einen nicht enttäuschen, sondern eher im Gegenteil anspornen. Ah ja, das hilft mir jetzt weiter, so mache ich es beim nächsten Mal. Daraus habe ich gelernt und manchmal auch, vielleicht, das übernehme ich nicht alles, je nachdem, wie hoch der Gradient ist, wie du gerade gesagt hast. Aber auch das gehört ja dazu, gerade wenn man jetzt nicht nur 1:1 Manuskripte schreibt, sondern vielleicht 3, 4, 5 Leute sich wirklich an dem Manuskript beteiligen, dann gibt es ja auch vielleicht 3, 4, 5 Ansichten,
ja,
und kann darüber dann nochmal diskutieren. Wie wichtig ist denn der Titel für dich?
Also Titel, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Titel bei den Manuskripten eigentlich nicht zu reißerisch sein sollten. Das ist meine persönliche Wahrnehmung und Meinung. Die sollten eher nüchtern das beschreiben, was drin ist. Wo der Titel ein bisschen reißerischer sein kann und ein bisschen mehr sozusagen als Eyecatcher, ist, wenn man Herausgeberkommentaren, Editorial schreibt, dann ist es ja auch oft üblich, dass die Leute ein Wortspiel benutzen oder dass man eine lustige, provokante Idee da reinsteckt oder sowas. Da finde ich, ist es durchaus angebracht. Und wo es natürlich auch hilfreich ist, ist, wenn man bei Abstracts für Kongresse den Titel nicht allzu dröge macht, weil oftmals lesen Gutachter bei Kongressbegutachtungen, also Abstract-Einreichungen, ja wirklich nur den Titel und dann sagen die Daumen rauf oder Daumen runter. Und da, glaube ich, ist so ein knackiger, sozusagen vielleicht auch ein bisschen pointierter Titel wichtig. Ansonsten bei wissenschaftlichen Artikeln für mich persönlich der Artikeltitel eher nüchtern. Wie machst du es, David?
Ja, ich sehe das ähnlich. Für wissenschaftliche Artikel, finde ich, muss man auch wissenschaftlich bleiben, auch im Titel und eben nicht reißerisch oder provokativ oder auch übertrieben manchmal das Ganze in den Titel schreiben. Und man sieht das durchaus unterschiedlich, wenn man auch in publizierte Artikel am Ende dann schaut. Aber ich schreibe dann, wenn ich ein Manuskript begutachte und der Titel zu reißerisch oder so ist, dann sage ich auch, der gefällt mir nicht, ich würde den anders wählen. Aber trotzdem gibt es da natürlich auch in der nüchternen Wissenschaftlichkeit, gibt es ja auch unterschiedliche Nuancen. Es gibt ja Autoren, die schreiben das Hauptresultat quasi als Titel, also die Mortalität von Aortenklappenstenosen bei Hunden ist deutlich höher als bei Katzen oder so. Das finde ich nicht verkehrt, wenn es wirklich eine klare Message ist. Häufig hat man ja aber nicht so einen einzigen Endpunkt oder ein einziges Finding in so einer Studie. Und dann ist es manchmal auch überraschend, wenn man jetzt nur Mortalität im Titel hat und am Ende aber drei Hauptresultate der Studie präsentiert werden in der Diskussion, so wie du es eben gesagt hast. Das heißt, das muss auch für mich irgendwie ein bisschen kongruent sein. Ich mag lieber allgemein gehaltenere Titel, die zwar sagen natürlich, worum es geht und vielleicht auch das Studiensetting beschreiben. Also war das jetzt eine randomisierte Studie oder war das einfach nur eine Beobachtung? Wenn man im Titel wiedererkennt, was gemacht wurde und worum es geht, das finde ich gut. Also ich finde zum Beispiel, das sieht man ja beim New England Journal mit sehr, sehr wichtigen und großartigen Studien, die da publiziert werden. Aber man sieht, dass die ganz bewusst sehr, sehr kurze Titel immer wünschen anscheinend und eben nur ein neues Device bei Aortenklappenstenose. Im Titel weiß man ehrlich gesagt nicht, worum geht es da eigentlich. Jetzt ist es natürlich beim New England Journal, die müssen natürlich nicht sich selber präsentieren und darum bitten, dass man ihre Artikel liest. Aber ich finde die Titel, ehrlich gesagt, diese Titelstrategie gefällt mir da nicht so. Ich würde mir da mehr Informationen in diesen Titeln noch wünschen.
Da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, Early Rhythm Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation, ja, EAST, wäre Prognostic Benefits of Early Rhythm Control. Dann wäre sozusagen schon die Katze im Titel aus dem Sack gelassen.
Ja, und das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber das machen die ganz bewusst, finde ich, das so sehr.
Ja, das ist ein Stilelement, das stimmt, ganz klar. Ja, also Titel ist immer natürlich wichtig, dass man auch nicht zu lang ist, dass man nicht übertreibt. Häufig, wenn ich begutachte, bitte ich um Umformulierungen, weil ich das zu übertrieben, dann die Leute sich selbst beweihräuchern da in diesen Dingern. Fällt mir noch was anderes ein, gerade in dem Thema. Was wir haben, ist, dass früher, vor 20 Jahren, waren chinesische Autoren, jetzt zum Beispiel Xian Chen, der hatte schon ein sehr smartes System. Xian Chen ist ja der Chef der Elektrophysiologie in Taipei gewesen und er hat unglaublich viele Fellows auch gehabt und jeder von denen musste Wissenschaft produzieren und die durften nur bleiben, wenn sie Manuskripte produzierten. Und das heißt, die Jungs, die haben Gas gegeben wie verrückt, die haben geschrieben und geschrieben und geschrieben. Das war da nicht immer alles qualitativ hochwertig. Wir haben mit dieser chinesischen, da will ich jetzt drauf hinaus, also das neulich in einem Artikel in der Financial Times tatsächlich hatte ich das gelesen. Muss ich gucken, vielleicht finde ich den noch, dann können wir den auch in die Footnotes schicken. Da eine Zunahme der chinesischen Publikationen in den letzten Jahren und zwar auch qualitativ höherwertige Publikationen. Aber gerade die haben auch oft wirklich sprachliche Probleme natürlich. Das ist dann oftmals noch so ein Aspekt. Wenn wir als nicht native Englisch sprechende Menschen was schreiben, dann ist es schon auch manchmal so ein bisschen holprig, kommt das daher. Das finde ich zum Beispiel auch immer noch ganz smart, wenn man jemanden hat, der wirklich gut Englisch spricht, am besten nativ englischsprachig ist, dass man das dann nochmal durchlesen lässt. Ich finde, die Lesbarkeit nicht nur vom Titel, sondern auch vom gesamten Artikel wenn man die nochmal optimiert, da profitiert das ganze Manuskript und macht es dann auch irgendwie den Gutachtern leichter. Also ich empfinde das als durchaus wertschätzend, wenn man nicht ein Manuskript begutachten muss, was irgendwie total schrecklich zusammengewürfelt scheint, sondern was wirklich glatt läuft in der Sprache. Ein Gutachter, der hat ja viel Subjektivität da drin. Das ist ja wie so eine mündliche Facharztprüfung. Ja, da kannst du, ich finde den jetzt doof, ja, dem stelle ich eine böse Frage oder ne, ist doch alles ganz nett. Also man muss diese Gutachter auch, wenn man sie nicht kennt, man muss gucken, was könnte denn solchen Leuten gefallen, was finden die nett, was finden die gut, und es hängt ja sehr viel auch Willkürlichkeit in diesen Begutachtungsprozessen.
Ja, und man muss aber auch sagen, wenn ich als Gutachter jetzt schon anfange, die Englischsätze erstmal drüber zu stolpern und dann zu versuchen, die noch zu korrigieren, dann kann ich mich um das Fachliche, um deine Natriumchloridkonzentrationen in deinen Versuchen oder so, kann ich mich gar nicht mehr kümmern,
genau,
weil ich von anderen Sachen abgelenkt werde. Und das trägt jetzt auch nicht dazu bei, dass man sich darum dann noch wirklich bemühen kann. Manchmal ist das wirklich mühsam, muss man sagen, überhaupt durchzukommen. Das ist dann ja für mich auch ein Hinderungsgrund, ehrlich gesagt, dann weiter drüber nachzudenken, weil mir das dann schon zu viel Energie kostet, überhaupt durch den Text zu steigen.
Ja, überhaupt zu verstehen, was er damit sagen will. Ne? Das kommt zum einen, dann ist die Studie nicht gut strukturiert, dann sind das irgendwelche retrospektiven Analysen. Oder ehrlicherweise, was ich dann oft mache, ist einfach, wie man das als Editorial Triage kennt, dann sage ich einfach, raus damit, delete. Ja, das ist keine wissenschaftliche Arbeit, die unbedingt in PubMed erscheinen muss insgesamt. Ja. Frag mich auch immer, wo das dann alles irgendwie landet, ob die Leute dann aufgeben oder ob die ewig weitermachen. Manchmal kriegt man die wieder. Manchmal kriegt man Manuskripte, die man höherrangig abgelehnt hat, kriegt man in einem niederrangigen Journal wieder. Das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Das ist halt auch so, wie man das dann ja selber auch oft macht. Die Kommentare, die man in der ersten Runde gegeben hat, sind dann in der zweiten Runde natürlich nicht eingearbeitet. Obwohl man eigentlich das wirklich wohlwollend meinte, möglicherweise viel Zeit investiert hat, detailliert begutachtet hat. Das sieht man halt auch ganz oft dann, dass die einfach weitergeschickt werden. Also ganz oft, gut, wie viel habe ich da vielleicht, was weiß ich, ein Dutzend Papers habe ich zweimal begutachtet, ja.
Die meisten Reviewer-Kommentare, die kann man schon immer gut berücksichtigen. Es gibt natürlich auch Reviewer-Kommentare, die ich dann überhaupt nicht verstehe oder einsehe. Das Englisch von Reviewer-Kommentaren ist übrigens auch nicht immer perfekt.
Nein, genau.
Aber eigentlich macht es das Manuskript immer besser, wenn man nochmal drüber arbeitet und das nochmal berücksichtigt. Die Mühe, finde ich, sollte man sich auch machen, wenn man dann vielleicht eine Ablehnung vom ersten Journal bekommen hat und es dann beim nächsten einreicht. Das ist natürlich auch ein normaler Prozess, aber man sollte diese Chance nutzen, das Manuskript weiter zu verbessern und den Feinschliff noch zu optimieren. Ja, absolut.
Absolut, das sehe ich genauso, David. Oftmals, das sind ja halt auch meistens Leute mit Abitur, die das da durchgelesen haben, ja. Und sehe ich genauso, dass man muss vielleicht nicht komplett die Studienpopulation nochmal auf den Kopf stellen und alles neu rechnen, aber das macht tatsächlich schon ab und an Sinn, auf einzelne Kommentare einzugehen und die schon mal zu überarbeiten. Das ist völlig richtig, finde ich auch. Anders ist es unsmart, wenn man das nicht auch als Chance sieht.
Was sind denn die nötigen Schritte, wenn wir jetzt das Manuskript schon fertig geschrieben haben, so wie du es jetzt vorgeschlagen hast? Und in der Stringenz verfasst haben, eine schöne Abbildung gebaut haben. Was ist dann, wenn es jetzt heißt, von dir als Mentor, okay, das darfst du jetzt publizieren, was sind dann die wichtigen Schritte?
Also konkret machen wir das so bei Arbeiten, dass wir schon so ein bisschen versuchen, realistisch einzuschätzen, dass wir jetzt hier keine New England Arbeit vorliegen haben, ist meistens der Fall. Und dann sagt man, okay, es gibt so eine Art wie so einen Lucky Shot, ja, dass man einfach sagt, komm, schick das mal an Circ Arrhythmia and Electrophysiology. Manchmal rutschen da interessante Sachen einfach so rein. Ja, dann schickst du es hin, kommt es meistens umgehend vom Editor schon wieder zurück und dann hast nicht viel Zeit verloren. Ja, was wir so machen, ist, wir screenen natürlich, auf welchem Niveau ist diese Arbeit? Wie schätzen wir das ein? Geht es in was Höherrangiges rein oder spare ich mir das ganze Brimborium und starte. Ich muss sagen, Carstens Journal, Herzschrittmacher, Elektrophysiologie. Ich bewundere Carsten schon immer dafür, ja, dass er das gemacht hat. Das hat er schon gemacht. Der Carsten Israel war ja einer meiner ersten Oberärzte in Frankfurt, von dem habe ich Schrittmacher implantieren gelernt. Und der hat das schon als Oberarzt gemacht. Er hat die Herausgeberschaft schon damals gehabt. Aber das ist jetzt zum Beispiel was, wenn man ein Journal sucht, was freundlich ist, was eine nicht wirklich weltbewegende Arbeit, wo man sich aber Mühe gegeben hat, wo man gesagt hat, okay, nee, das ist eine Studie, die wir ganz gut fanden. Es hat irgendeine junge Assistenzärztin oder Assistenzarzt ein Projekt gehabt und hat das erfolgreich. Dann wollen wir es auch publizieren und dann bietet man dem Carsten das an. Meistens kriegt man ja ein ganz enthusiastisches, hey, das ist aber super und cool, danke, dass du an uns gedacht hast und so. Das ist natürlich, dass man eben einschätzt, wo landet das Manuskript, ohne dass man jetzt enttäuscht ist, wenn man dieses Paper jetzt zum Beispiel bei Circulation einreicht und sich wundert, dass das nicht reingeht. Muss man natürlich ein gewisses Maß an Realismus für haben, dann schickt man das auf die Reise und dann kommt man zu einem der wirklich zentralsten und wichtigsten Punkte, wenn wir sagen, erfolgreich publizieren. Wer erfolgreich publizieren will, der muss Frustrationstoleranz haben.
Es ist gut, dass du das auch nochmal mit betonst.
Ein bisschen sehe ich Wissenschaft immer auch wie einen Wettkampfsport. Ja. Ich habe jetzt gerade heute mit einer Doktorandenanwärterin gesprochen, die wettkampfmäßig schwimmt. Und dann habe ich sie gefragt, haben sie mehr Wettkämpfe gewonnen oder mehr Wettkämpfe verloren? Dann sagt die natürlich sofort, sie hat mehr Wettkämpfe verloren. Ja, und hast du mehr Annahmen oder mehr Ablehnungen in deinem Leben gekriegt? 1000-mal mehr Ablehnungen, ja, klar. Und die musste wegstecken. Und diese Frustration, wenn ich damals an mein Pulmonalvenen-Paper denke, mit echt Tränen in den Augen dagestanden und meine jungen Leute dann auch da genauso frustriert, viel Herzblut in was rein, High Hopes losgeschickt und bam, zurück, nein. Da muss man frustrationstolerant sein und das ist etwas, was man auch lernt in dem Geschäft, dass man da dran bleibt.
Ja, weil auch eine Rejection, wie wir ja gerade gesagt haben, trotzdem mit Kommentaren zurückkommt und man dann einfach das nochmal ein bisschen weiter bearbeiten kann und dann darf man es natürlich auch woanders einreichen, auch wenn das erste Journal vielleicht das noch nicht wollte. Ich glaube auch, man braucht ein bisschen Geduld und Frustrationstoleranz und ein bisschen Hartnäckigkeit, damit es am Ende auch noch irgendwo unterkommt. Man muss natürlich überzeugt sein, dass das wirklich ein Projekt ist, was publiziert sein sollte. Denn es gibt auch Sachen, ehrlich gesagt, die vielleicht nicht in irgendwelche Journals gehören. Und bei manchen Manuskripten habe ich auch schon gedacht, die ich reviewen musste, hoffentlich wird das nirgendwo angenommen. Das gibt es ja auch, ja, aber das ist ja nicht das Ziel. Und ich glaube, darüber reden wir hier auch eigentlich nicht, sondern wir reden darüber, dass jemand ein erfolgreiches Projekt irgendwann mal in die Welt bringen möchte. Und dafür braucht man mehr als nur einen einzigen Anlauf. Das ist auch unrealistisch. Gerade bei guten Projekten, müsste man ja eigentlich sagen. Ne? Die kann man dann vielleicht mal höher anbieten und die können trotzdem nicht jedes noch so gute Manuskript annehmen. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Irgendwann kommt es dann aber hoffentlich mal unter. Wenn man das dann submitted hat, hast du jetzt zwischendurch schon gesagt, dann kommt dieses Peer-Review-Verfahren, über das wir jetzt schon viel gesprochen haben, dann überhaupt erstmal in Gang. Was du noch nicht gesagt hast in deiner realistischen Einschätzung ist, dass man ja manchmal dann trotzdem nicht nur eine Runde braucht, selbst wenn es am Ende akzeptiert wird, sondern vielleicht auch zwei oder drei Reviewer-Runden, bis man das dann so zur Zufriedenheit der Reviewer dann und auch der Editoren so angepasst hat, dass sie dann bereit sind, das zu akzeptieren. Aber auch da sind es dann meistens nur noch kleinere Nacharbeiten, die dann trotzdem noch notwendig sind, um die Reviewer final zu überzeugen. Auch das lohnt sich dann, je nach Journal, diese Zeit zu investieren und dann nicht zurückzuziehen, ach, schon wieder Revision, dann biete ich es lieber woanders an. Ich glaube, den Weg sollte man eigentlich immer gehen, wenn das nicht abgelehnt wird, oder?
Ja, ich glaube auch. Also eigentlich ist es eine Wertschätzung, wenn man ein Manuskript sozusagen in Aussicht gestellt bekommt, dass man das nach einer entsprechenden Überarbeitung nochmal sozusagen vorlegen kann. Das ist Wertschätzung und das sollte man tatsächlich machen. Sonst hätte man ja auch wahrscheinlich von Anfang an dieses Journal sich nicht ausgesucht zum Publizieren. Das ist schon ganz richtig. Ich denke, dass das natürlich eine Sache ist, die jungen Kolleginnen und Kollegen, für die geht's natürlich um viel, viel mehr als um jemanden wie dich oder mich, David. Wir haben dann eine Arbeitsgruppe, wir haben mehrere Doktoranden, wir haben Leute, die produzieren und so. Weißt, wenn dann von einem deiner 10 Projekte läuft eins nicht so gut, das ist dann ärgerlich. Aber für denjenigen oder diejenige, die das betrifft, das ist vielleicht das Projekt. Ja, das kann man schon verstehen, dass die das dann unbedingt einfach publiziert haben wollen. Aber ich glaube, dass man tatsächlich ein qualifiziertes Journal hat, dass man sich ausgesucht hat, wo man jetzt sozusagen eine Revision angeboten bekommt, das sollte man annehmen. Das sollte man dann gucken, dass man die Arbeit halt macht. Das ist gerade bei experimentellen Arbeiten, manchmal ist es sehr bösartig, was da kommt, dass man dann ganze Versuchsreihen nochmal dazufügen soll. Das ist dann so auch schon gewesen, dass ich mir dann auch überlegt habe, jetzt reiche ich es danach, aber nicht wieder dort ein. Oftmals sind das ja auch, das ist auch nochmal so eine Geschichte, gerade wo wir es von der Zeit von Einreichung bis zur Publikation hatten. Es gibt sogenannte De Novo Submissions. Das ist oftmals, wenn die Zeitschriften sehr ausführliche zusätzliche Arbeiten einfordern, kriegt man eine De Novo Submission. Das ist eigentlich ein Trick vom Herausgeber, weil damit kann er seine Zeit von Einreichung bis Publikation kurz rechnen. Das heißt, die geben uns die Aufgabe nochmal komplett, meinetwegen grundlagenforschend, nochmal eine ganz andere Zelllinie zu benutzen und das alles nochmal neu zu kochen oder eine transgene Maus zu machen von dem Wissen, das man dafür ein Jahr braucht. Dann machen die solche Tricks, ja. Und das, also, muss ich auch sagen, habe auch schon gemacht, wenn ein Manuskript dann wirklich durch eine zusätzliche Zelllinie, durch irgendwie nochmal irgendwas wirklich Gutes, was man dazu gepackt hat, wirklich auf ein höheres Niveau gekommen ist, dann habe ich es auch schon mal bei einem besseren Journal hinterher wieder eingereicht. Das sind Einzelfälle, ja. Aber das ist nochmal so eine Sache. Da geht das Journal halt auch nochmal ein Risiko ein. Wenn man ans European Heart Journal schickt, dann ist man sehr weit oben mit einer klinischen Arbeit. Wenn man jetzt etwas an Europace schickt, ist das ein mehr fokussierter Elektrophysiologenbereich. Dann kann man, wenn man da wahnsinnige Zusatzarbeiten hat, nochmal überlegen, ob man es nicht einfach jetzt mal dem Mutterjournal anbietet. Also ich denke, solche Wege gibt's auch.
Und wenn du jetzt an diese Zeiten nochmal denkst, was war deine schnellste Publikation und vielleicht deine langsamste?
Oh je, das ist jetzt natürlich was, wo ich... Also richtig schnell waren die nie. Meistens geht es schon durch quälende Gutachtung. Also für wirklich gute Projekte, dass man einfach nur ein paar Wörter ändert und dann ist gut, das ist eigentlich ein Traum. Das muss man sagen. Also meistens gibt es extra Aufgaben, meistens kriegt man was draufgepackt. Meistens muss man nochmal was Neues rechnen, man muss nochmal die Patientenkollektive matchen oder was auch immer. Das ist schon oft so gewesen. Ich hatte ein Projekt, das wir in Cardiovascular Research am Ende publiziert haben, wo ich schon wieder aus Montreal zurück in Deutschland war, wo in Montreal nochmal jemand unterstützt hat, wo ich selber nochmal für einen Monat nach Montreal zurückgeflogen bin und selber nochmal Experimente gemacht habe. Das kann schon durchaus auch mal ein halbes Jahr einfach nochmal Zeit ins Land gehen, bis man dann wieder diese ganzen Sachen abgearbeitet hat. Also das gab's auch schon.
Gut, also wir haben sehr häufig gehört, man braucht viel Kraft und Energie zum Publizieren. Was sollte denn, um daraus noch was Positives zu ziehen, was ist aus deiner Sicht die Motivation für jetzt junge Ärztinnen und Ärzte? Was ist das Gute daran?
Ja, super. Also das ist eine ganz wichtige Frage, die jetzt einfach auch mal einen ganz anderen Bereich sozusagen eröffnet. David, finde ich, das ist so das, warum machen wir überhaupt Wissenschaft? Ja, wir wollen maßgebliche Fragen stellen und wir wollen helfen, diese Fragen zu beantworten. Das ist ja das. Wir wollen unser Feld voranbringen. Das ist doch der Wunsch, der hinter dieser wissenschaftlichen Arbeit steht. Also ich habe in meiner wissenschaftlichen Arbeit nie die Habilitation als Ziel gesehen. Sozusagen irgendwann lag das auf dem Weg. Das war aber nie mein Ziel. Ich habe natürlich klar auch Oberarztkollegen damals gehabt, die haben gesagt, nee, ich brauche noch 4 Papers, dann bin ich habilitiert und dann bin ich weg. Ja. Und für mich war das so, das kam irgendwie mit. Und ich habe mal von Eugene Braunwald so Punkte, in denen er über wissenschaftliches Arbeiten gesprochen hat, das ist mir extrem in Erinnerung geblieben. Das war damals irgendwo auf einem Kongress und er sagte also 3 Sachen. Ja, die eine Sache ist, du musst wichtige Fragen stellen. Du musst gucken, dass du wirklich Fragen stellst, die das Feld bewegen, ja, wo Leute eine Antwort haben wollen. Und dann sagt er, dass man die wissenschaftliche Tätigkeit, das Arbeiten an einer Studie, das Arbeiten an einem Projekt, das Arbeiten in einem Labor, dass man das als Sinn und Zweck für sich selber sehen muss. Man muss da draus Zufriedenheit ziehen. Das hat auch mein Doktorarbeitsbetreuer, hat das immer gesagt. Wenn du da keinen Spaß dran hast, dann ist die ganze Zeit umsonst investiert. Das ist umsonst gelebt. Also du musst Spaß daran haben, wissenschaftlich zu arbeiten und dann halt das Ganze in einem Team. Das waren die 3 Punkte von Eugene Braunwald, die ich mir damals gemerkt hatte, die mich sehr, sehr beeinflusst haben, weil ich finde, Wissenschaft ist für sich selber da. Man muss es gut finden, man muss es wollen. Die Publikationen kommen dann und die kommen zwangsläufig, wenn man ein Projekt nach dem anderen bearbeitet, sich da weiter tiefer reingräbt. Und das finde ich ist enorm positiv an der ganzen Sache. Dann fällt es einem, glaube ich, auch leichter, ne?
Finde ich super. Das trifft es wirklich auf den Punkt. Diese drei Punkte, die du gerade genannt hast, sind für mich auch eigentlich ein Kreis. Weil wenn du daran Freude hast und natürlich in einem tollen und starken Team arbeitest, dann ergeben sich aus dem, was man damit erarbeitet, ja auch automatisch die neuen Fragen. Das hört nicht auf. Man ist dann ja nicht fertig, wenn man die eine Frage beantwortet hat, weil es ist nun mal so, dass sich daraus immer mindestens drei neue Fragen ergeben, die man dann auch wieder bearbeiten kann. Und wenn man daran Spaß hat, dann bereitet man sich diesen Spaß ja quasi selber.
Wie du sagst, das ist ein Kreis. Das trifft es auch sehr gut. Du hast dann immer wieder auch die Möglichkeit, selber als Arbeitsgruppenleiter, als Mentor, das Leben von jungen Leuten positiv zu beeinflussen. Du kannst denen ein bisschen was mitgeben von deinem Enthusiasmus. Du kannst sagen, okay, Kopf hoch, das ist Mist, aber jetzt das nächste Journal schluckt es dann hoffentlich. Ja, mach weiter, hier ist eine neue Idee, let's go. Ja, du kannst so ein bisschen einfach was Positives in ein akademisches Leben reinbringen. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Aufgabe von Leuten wie dir und mir, die halt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass obwohl wir beiden ja wissenschaftlich nicht zusammen weder gemeinsame Grundlagen oder sowas haben, dass wir viele Sachen ähnlich sehen. Das finde ich jetzt an diesem Gespräch total spannend, weil das offensichtlich einfach auch etwas ist, was in diesem System halt überlebt. Ja, Leute mit so einer Einstellung, Leute mit solchen Ideen. Wie siehst du das? Also gerade diesen letzten Aspekt jetzt, das finde ich ganz interessant.
Ja, finde ich ganz genauso, dass es da einen gemeinsamen Nenner gibt, auf den man sich in der Wissenschaft offensichtlich verständigen kann. Das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort. Also ich glaube, wir könnten noch über sehr, sehr viele weitere Details sprechen. Und das Paper haben wir jetzt vielleicht noch nicht ganz fertig geschrieben. Ich würde dich trotzdem bitten, uns zum Abschluss nochmal zu diesem Thema erfolgreich publizieren, deine drei Do's und Don'ts zu nennen.
Die Do's und Don'ts sind ja immer auch die Betrachtung zwei Seiten derselben Medaille. Also ich würde drei wichtige Sachen zusammenfassen. Also erstens Freude daran haben und nicht die Publikation, die Habilitation als Ziel sehen, sondern das Ziel ist die wissenschaftliche Arbeit. Das ist sozusagen der Weg, den wir gehen, und daran Freude zu haben. Das ist für mich das Allerwichtigste. Da sind wir wieder auch bei Eugene Braunwald. Jetzt um diese erfolgreiche Publikation herum, wichtig ist, dass man Erfahrung hat, dass man Wissen hat um die vorherigen Publikationen, dass man eine Expertise hat. Ja. Und das Dritte ist, dass man Frustrationstoleranz hat. Das würde ich so für erfolgreiche Publikationen. Und was man nicht machen sollte, die Don'ts, ja, ist nicht rumschwafeln. Nicht Sachen mal so benennen. Das ist die, also ich sage da immer Deutsch-Leistungskurs-Nummer. Ja. Das ist nicht die Aufgabe, einen Prosatext zu schreiben. Das Nächste ist, wenn wir ein gutes Projekt haben, dann sollte man das nicht in zwei kleine, schlechte Projekte kleinhacken. Das ist für mich ein ganz klares Thema. Das sollte man auf keinen Fall machen. Man sollte lieber die wissenschaftliche Arbeit per se dann höherrangig versuchen aufzuhängen und dann auch zu publizieren. Und dann waren das eigentlich meine zwei Don'ts.
Ja. Lieber Joachim, vielen, vielen Dank für diese vielen Erfahrungen, die du geteilt hast, und auch deine persönlichen Erlebnisse. Eine sehr schöne Folge.
Ja, hat mir viel Freude gemacht, und ich danke dir für die Einladung, David, dass du mich überzeugt hast, mitzumachen. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Super, und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren, und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der ersten Publikation und die entsprechende Durchhaltekraft, die Joachim Ehrlich uns jetzt empfohlen hat. Und ich lade Sie natürlich herzlich auch zu den nächsten Folgen ein. Wir werden uns in den nächsten Folgen mit der Onkokardiologie beschäftigen, und es ist bald wieder ESC-Kongress, wo wir auch wieder ein Update Ihnen zugeben werden. Ich freue mich da auch auf spannende Gesprächspartner, und bis dahin alles Gute und auf Wiederhören bei CardioBeat, der Cardio-Podcast.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.